3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
All right, liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil meines persönlichen Interviews mit dem Krypto-Experten schlechthin, Dr. Julian Hosp. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier in meiner Podcast-Show, deine beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Und ich kann dir an der Stelle den Tipp geben, solltest du den ersten Teil dieses Interviews verpasst haben, dann musst du dir den unbedingt nochmal anhören. Und hier jetzt in dieser zweiten Folge steigen wir nochmal ein bisschen mehr in das Thema Kryptowährung, Kryptoinvestments ein. Wir gehen mal ein bisschen auf die Thematik Sicherheit und vor allem auch Hackerangriffe und all diese ganzen Szenen und Thematiken, die man immer wieder in der Presse liest. Das wird jetzt so ein bisschen auch der Schwerpunkt im zweiten Teil sein. Aber natürlich auch konkrete Tipps, wie du beispielsweise ziemlich easy von den sogenannten Kryptowährungen als Investor profitieren kannst. Wie viel solltest du investieren, auch prozentual von deinem Vermögen? All diese Themen habe ich mit Julian besprochen. Also es wird sehr, sehr spannend, auch hier im zweiten Teil. Sei bereit, schnall dich an, wir starten direkt jetzt.
Good morning, this is your wake-up call.
Hast du für die Community mal ein paar Ideen? Also nehmen wir mal an, ich möchte diesen Hard Wallet haben und muss mir jetzt diese 80-stellige Nummer irgendwo merken, aufschreiben, wie auch immer. Kannst du da empfehlen, wie macht man das? Machst du eine doppelte Absicherung, schreibst du sie auf den Zettel, speicherst du es in der App, legst es nochmal in einen Banktresor oder was ist deine Empfehlung?
Um wirklich sicher zu sein? Also, es gibt kein richtig und kein falsch. Und es kann alles, also alles, was ich dir jetzt sage, gibt genug Lücken. Und ich kann dir auch gerne die Lücken sagen, die einfach wirkliche Probleme sind. Und zwar, du hast immer das Problem, dass zwei Sachen im Widerspruch stehen. Dein eigenes Ableben oder deine eigene Unfähigkeit, irgendwie Zugriff auf das Ding zu haben. Mhm. Und dass du auf andere angewiesen bist. Gleichzeitig, dass andere Leute theoretisch auf das zugreifen können. Und du darfst eins nicht vergessen, sobald jemand deine 80-stellige Zahl hat, hat er deine Bitcoins. Das ist extrem schwierig oft für die Leute zu merken. Mhm. Mittlerweile gibt es ein paar Hilfssysteme. Und zwar das erste ist, da gibt es sogenannte Seeds. Und was man da macht, ist auch wieder total unglaublich für die meisten Leute. Es gibt eine Liste an 2048 Wörtern. Die ist vordefiniert, das ist eine Liste, ganz normale Wörter, also ganz normale, so wie Apfel, Banane, ganz normale Wörter, 2048. Und man ist draufgekommen, dass wenn man diese Wörter in 24 Positionen eintragt, zufällig, dann entstehen wiederum unglaublich viele Möglichkeiten, weil die Anzahl ist 2048 hoch 24 und das ist eine unglaublich große Zahl wiederum. Das heißt, mittlerweile hat sich durchgesetzt, nicht, dass man die 80-stellige Zahl eintragt, sondern dass man die 24 Wörter aus den 2048 sich irgendwo aufschreibt. Das ist sozusagen dieser Seed und es ist nicht mehr der Private Key, sondern Seed. Und ich weiß, jeder, der es jetzt hört, den schreckt es komplett ab. Deshalb mein Tipp immer am Anfang und das ist immer mein erster Tipp. Mach dir hier noch keine Gedanken über diesen nächsten Schritt. Fang mal mit Schritt 1 an. Registriere dich auf einer Tauschbörse, hol dir dort die Bitcoins und schau dich dann mal um. Du musst nicht, ich kenne viele Leute mit Millionen Dollar an Bitcoin, die bis heute sich nicht getraut haben, das ganze Zeug selbst zu machen. Sondern die sagen, da vertraue ich viel lieber diesen Tauschbörsen, die sind reguliert, die sind extrem groß. Wir zum Beispiel, wir sind in Singapur reguliert, wir stehen hier unter der MAS-Regulation, so wie die BaFin in Deutschland. Mittlerweile, das ist alles sehr solide, sehr, sehr groß, sehr, sehr gut. Und da sagen halt viele Leute, ich vertraue eher denen, als wie, dass ich mir jetzt um mich selbst vertraue. Das will ich einfach nur dazu sagen, du musst nicht diesen Schritt gehen. Das ist mir echt wichtig, weil sonst erlebe ich ja oft, dass die Leute sich das nicht trauen. Mhm. Also, aber wenn du jetzt sagst, okay, weißt du was, ich mache das jetzt um mich selbst, dann ist mein Tipp, kauf dir ein Ledger. Du kannst es uns unten rein verlinken, entweder suchst du nach Ledger, du kannst uns auch julianhosp.com/hardwallet, da ist genau das Modell, das ich selbst verwende, kannst du dir mal anschauen und das kostet ungefähr 80 Euro. Und da hast du relativ gute Anleitungen schon drinnen. Mittlerweile ist es schon relativ standardisiert. Ein Tipp, den ich da zum Beispiel habe, ist, dass du dann diese 24 Wörter auf einen Karton draufschreibst, einen Bleistift, nicht einen Kugelschreiber. Kugelschreiber kann sich in der Luft auflösen über die Zeit. Bleistift löst sich nicht auf. Und dann gibst du das zum Beispiel in einen Banktresor hinein oder versteckst du es bei dir extrem gut. Du musst natürlich mal ein bisschen aufpassen, wenn du das jetzt extrem gut versteckst und das ist 10 Millionen Dollar wert und jetzt passiert irgendwas mit dir, hoffentlich nie, aber stell dir mal vor, wie kommen deine Verwandten, deine Familie, deine Nachfahren je an diese 10 Millionen Dollar? Die kommen nicht, außer die wissen die 24 Wörter. In einer Bank hast du das Gegenproblem. Was ist, wenn ein Bankangestellter weiß, dass du 100 Millionen Dollar da drinnen hast und dort einbricht und das Geld von dir klaut? Einfach, also das sind alles Risiken und Möglichkeiten. Und das ist einfach, da gibt es keine klare Antwort. Es gibt die ganz crazy Stories, da gibt es ein spannendes Buch, das nennt sich Bitcoin Billionaires, also Bitcoin Milliardäre. Das ist von demselben Autor geschrieben, der das Social Network geschrieben hat, also das Video zur Facebook-Geschichte. Und er verfolgt dort die Winklevoss-Brüder, die nach dem Facebook-Drama damals in Bitcoin hinein sind. Und er beschreibt dann auch die Geschichte, wie die in ganz Amerika herumfliegen und in unterschiedlichen Banken und Schließfächern jeweils 8 Wörter aus den 24 verstecken und haben dann Instruktionen gemacht, wo findet man eigentlich die Wörter, damit, wenn ihnen was passieren sollte, mit anderen Leuten Zugriff haben, aber dass in keiner Bank eine Partei irgendwie auf ihr Vermögen Zugriff hat. Und die haben ungefähr 1 Milliarde in Bitcoin, also es macht sich bei ihnen schon relativ bezahlt, hier ein bisschen Geld zu investieren. Crazy Story.
Erinnert mich ein bisschen an Indiana Jones und die Schatzsuche.
Ja, aber voll.
Sehr cool. Jetzt habe ich, sagen wir mal, ich habe über so eine Plattform meine Bitcoins gekauft. Ja, alles cool, alles, ich sehe es online und so weiter. Jetzt will ich die wieder loswerden. Also auf Deutsch gesagt, ich will diese Bitcoin wieder real in
Euro tauschen.
So, Frage, kann ich das einfach so? Und zweite Frage, kann ich das auch in Dollar oder in Yen? Oder bin ich da an meine jeweilige Währung, eine Hauswährung, nennen wir es mal so, gebunden?
Du kannst es ohne weiteres in jegliche andere Fiat-Währung zurücktauschen. Also du kannst Bitcoin in Euro, in Dollar, in Schweizer Franken, in weiß ich was zurücktauschen. Einen Tipp, was ich dir gebe, das ist aufgrund von Geldwäscherichtlinien. Ich würde mir am Anfang, wenn du einmal Euro oder Dollar oder sonst was in Bitcoin tauschst, ich würde mir die Transaktion oder den Tausch, ich würde mir den screenshotten, ausdrucken, einfach nur als Nachweis, dass wenn du danach je wieder diese Coins zurücktauschst, dass du sagst, wenn dich zum Beispiel jemand fragt, und du darfst eins nicht vergessen, du kaufst zum Beispiel heute, kann ja leicht sein, 10 Bitcoins. Und das ist heute extrem viel Geld, das sind 100.000 Dollar. Aber jetzt überlegen wir weiter. Stell dir vor, ein Bitcoin geht auf 1 Million rauf. Und das ist möglich. Ich will nicht sagen, dass es passiert, aber es ist möglich. Auf 1 Million. Jetzt hast du plötzlich 10 Millionen. So, wenn du jetzt plötzlich hergehst und du gehst zu deiner Hausbank und jetzt plötzlich schiebst du 10 Millionen zurück auf deine Hausbank. Jetzt kann das leicht sein, dass die einen leichten Herzinfarkt hat und glaubt, dass du irgendwie Geldwäsche betreibst. Wenn du dann aber hergehst und jetzt, das musst du natürlich mit deinem Steuerberater klären, aber jetzt sagen wir mal, in den meisten Ländern hast du eine Jahresfrist. Das heißt, wenn du die Bitcoins länger als ein Jahr hältst, dann zahlst du keine Steuer drauf. Aber wie gesagt, das ist keine Steuerempfehlung. Bitte mit deinem Steuerberater klären. Das musst du dir selber abschätzen. Aber stell dir mal vor, du kaufst heute irgendwie Bitcoins und du speicherst es ab und dann in 5 Jahren kaufst du das wieder, verkaufst es wieder und du machst irgendwie 10 Millionen Dollar Gewinn, 1 Million Euro Gewinn. Dann macht es einfach gut Sinn, dass du am Anfang diese Originaltransaktion hast und dann sollte, also auch nach allen Erfahrungen, die ich von Leuten bisher kenne, das überhaupt kein Problem sein, das zurückzutauschen. Und wenn es jetzt um kleine Summen sich handelt, dann wird das nicht so relevant sein. Aber du darfst eins nicht vergessen, das kann unglaublich sein, was sich hier in der Zukunft entwickelt.
Ja, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Nicht sicher, ob du sie mir beantworten kannst. Wie sieht das denn steuerlich aus? Also meine Zuhörer kommen ja aus Deutschland, Österreich, Schweiz. So allgemein, ich kaufe jetzt Bitcoins. Ja, muss ich das bei meiner Steuererklärung als Investment angeben? Also empfiehlst du das, dass ich es angebe? Zweitens, wenn ich wirklich mit Gewinn verkaufe, egal wie hoch der Gewinn ist, muss ich das steuerlich irgendwo angeben? Und dritte, letzte Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, über andere Plattformen eine eventuelle Steuerpflicht ganz offiziell und legal zu umgehen, weil ich einfach über ein Land wie Singapur, Dubai oder was auch immer dort die Bitcoins kaufe?
Also ich gebe dir jetzt einfach nur Sachen weiter. Es gibt einen Kryptosteuerexperten, der heißt Roland Elias. Der hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Ich glaube, Kryptosteuern einfach erklärt. Ich habe viele Interviews mit dem geführt. Wenn du den googelst, findest du es genug. Der kommt natürlich aus Deutschland. Das heißt, es geht jetzt hier um deutsches Steuerrecht, aber das ist relativ ähnlich auch für Österreich. Die Schweiz ist deutlich einfacher. Ich bin überhaupt kein Steuerexperte. Alles, was ich hier so ein bisschen weiß, ist das Folgende. Meistens hast du diese Einjahreshaltefrist. Das heißt, wenn du länger als ein Jahr deine Bitcoin hältst, dann ist es nicht, also zahlst du keine Steuern drauf. Wichtig, das heißt nicht, dass es garantiert so ist. Das musst du dich selbst nochmal informieren. Soweit ich das mitbekomme, musst du ein Investment in Bitcoin nicht deklarieren. Du musst es auch nirgendwo angeben, wenn du keine Steuern auf das Ganze zahlst. Das ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen ein Missverständnis, dass die Leute glauben, dass sie ihre Bitcoins irgendwo angeben müssen. Das musst du nicht. Du musst es dem Staat gar nicht sagen. Das Einzige, du musst aber für dich dokumentieren können, das sollte jemand zu dir gehen und sagen, da musst du eigentlich Steuern drauf zahlen. Da sagst du, nein, das muss ich nicht. Musst du das dokumentieren können. Also das einfach mal. Und ob du die Steuern irgendwie umgehen kannst, das würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, weil du wahrscheinlich vor allem nach deinem Wohnort Steuern bezahlst. Und es ist egal, ob du jetzt die Steuern in Singapur kaufst, wenn du in Österreich oder in Deutschland lebst, gehe ich mal davon aus, wiederum, ich bin kein Experte, dass du wahrscheinlich Steuern in dem Land bezahlen musst. Ja. Und das ist jetzt alles, bitte mit großer Vorsicht hier zu genießen, wird sich auch stündlich ändern können, aber das sind einfach so die Sachen, die ich so ein bisschen höre.
Genau. Die Frage, es geht ja auch gar nicht darum, irgendwelche Steuertricks hier aus dir rauszuziehen, sondern der Hintergrund ist einfach, ich habe mir einfach die Frage gestellt, da diese ganzen Wallets, die ich ja irgendwo, es gibt ja viele Wallets, die unterschiedliche Standorte haben, USA und so weiter, Singapur. Und da habe ich mir einfach die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ich beispielsweise über Singapur einkaufe, aber hier eben in Deutschland beispielsweise,
mein Wohnsitz. Ja, was du dir halt überlegen müsstest oder anschauen müsstest, und wiederum, da kenne ich mich jetzt echt nicht aus, ich lebe hier in Singapur. Singapur ist, was Steuern angeht, extrem fair. Es ist kein Steuerparadies, es ist fair. Es gibt Steuern hier ganz normal, aber meiner Ansicht nach einfach fair. Du müsstest dir zum Beispiel anschauen, wie ist es bei dir, wenn du eine GmbH oder eine UÜ, nennen die das ja, zum Beispiel in Estland machst und dann zum Beispiel hier Kapital in diese estländische UÜ einbezahlst und dann zum Beispiel mit dieser estländischen UÜ diese Bitcoins kaufst. Soweit ich zum Beispiel weiß, das machen, also wiederum, ich bin kein Steuerexperte, da gibt es natürlich Leute, die kennen sich 3000 Mal besser aus, aber viele von meinen wohlhabenden Freunden in Europa machen halt solche Firmengeschichten oder Firmen-Setups und kaufen dann diese Bitcoins in diesen GmbHs, in diesen Firmen und so weiter, weil dann diese Steuerpflicht, und wiederum, ich habe keine Ahnung, aber nicht auf sie abfällt, sondern in dieser Firma bleibt und es ist halt steuerlich sehr vorteilshaft. Die Frage ist immer, also das würde ich mir vielleicht auch überlegen, du hast auch in Deutschland diese ganze Thematik nicht, wenn du nur diese Haltefrist umgehst. Und in den meisten Fällen ist Bitcoin sowieso eher ein Investment, das du auf mindestens 4 Jahre sehen sollst. Das hat aufgrund von diesen Zyklen zu tun. Es gibt praktisch niemanden in der ganzen Bitcoin-Welt, die Bitcoin länger halten. Es gibt niemanden in dieser Bitcoin-Welt, die Bitcoin länger als 4 Jahre halten und die im Minus sind. Und es hat sie in der ganzen Bitcoin-Geschichte noch nicht gegeben. Und ich weiß, Bitcoin gibt es erst seit 11 Jahren. Aber es ist trotzdem schon mal relativ krass, dass man das sagen kann, dass es nie in der Bitcoin-Geschichte jemanden gegeben hat, der Bitcoin länger als 4 Jahre gehalten hat und irgendwie im Minus war. Und das ist ziemlich, das kann man bei relativ wenigen anderen Investments sagen. Bei Bitcoin kann man das aufgrund von den ganzen Zyklen relativ gut sagen.
Okay, lass uns mal da kurz einsteigen, weil das wird wahrscheinlich die Community nicht so verstehen. Was hat das, haben diese Zyklen mit diesen Jahren zu tun? Kannst du das mal kurz erklären?
Wenn du du nimmst jetzt Gold, dann, angenommen, wir nehmen normales Geld, Euro. So, Euro, dann ist die große Frage, woher kommt dieser Euro? Und der Euro kommt zentralisiert, das heißt, du hast die Europäische Zentralbank, kann diesen Euro kreieren, die kann das in die Nationalbanken rausbringen, die können das weiterverteilen, aber schlussendlich geht alles von dieser einen Stelle aus. Die kontrollieren das, die kontrollieren die Menge, die bestimmen über alles, das ist diese eine Partei. Wenn man jetzt das Ganze mit Gold sieht, dann merkt man relativ schnell, es gibt nicht diese eine zentrale Ausgabestelle. Also du kannst dich nicht irgendwo vor der Höhle hinstellen, dann weißt du, es ist die eine Ausgabestelle und da kommen die Goldklumpen raus. Sondern theoretisch kann jeder auf der ganzen Welt bei sich butteln anfangen und überlegen anfangen, gibt es bei mir Gold oder nicht? Und jetzt muss ich mich einfach eher die Frage stellen, wer hat das Gold dorthin getan? Und je nach Glaubensrichtung hast du jetzt eine andere Erklärung, wie das Gold hier hingekommen ist. Aber theoretisch, und das Ganze nennt sich dezentral, hat jeder das Recht, irgendwie nach Gold zu suchen, kann bei sich starten und kann Gold finden. Wie funktioniert das jetzt bei Bitcoin? Und bei Bitcoin gibt es auch nicht wie bei einer Bank, dass das eine Person macht, sondern es ist ein dezentraler Mechanismus. Und die Idee dahinter ist relativ schlau. Man geht her und sagt, alle circa 10 Minuten wird eine gewisse Anzahl an Bitcoin an jemanden zufällig geschickt, der was ein mathematisches Rätsel löst. Und dieses mathematische Rätsel nennt sich Mining. Und das ist ein sinnloses mathematisches Rätsel. Das hat wirklich keine Daseinsberechtigung für nichts anderes, außer für diesen Algorithmus. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, weil es braucht so unglaublich viel Strom. Ganz am Anfang, in den ersten 4 Jahren, waren das 50 Bitcoin. Man nennt es, dass der Mining Reward waren 50 Bitcoin pro diesen Datenblock, der ungefähr 10 Minuten braucht. Und nach 4 Jahren halbiert sich diese Ausschüttung auf 25 Bitcoin. Das heißt, von 2009 bis 2012 waren das 50 Bitcoin pro Block. Und dann wurde das halbiert auf 25 Bitcoin bis 2016. Dann hatten wir jetzt bis 11. Mai diesen Jahres, hatten wir den dritten Zyklus. Da waren es immer 12,25 pro Block. Und jetzt seit 11. Mai hat sich es wieder halbiert. Und jetzt sind es nur mehr 6,25. Das heißt, die Inflationsrate halbiert sich. Und das Ganze macht es jetzt noch weitere 140 Jahre, ungefähr noch, glaube ich, 62 oder 61 Mal noch. Und dann hört es auf, weil dann kann man es nicht mehr halbieren. Und aufgrund von dieser Halbierung oder dem Halving alle 4 Jahre entstehen gewisse wirtschaftliche Mechanismen, weil das ist genau das Gleiche. Du weißt es vielleicht, wenn du dich ein bisschen mit der Wirtschaft, wenn du dich für die Wirtschaft ein bisschen interessierst, wenn die Zentralbank plötzlich hergeht und sagt, wir verringern die Inflation, wir senken die neue Geldausschüttung. Sobald neue Geldausschüttung gesenkt wird, ist natürlich das bestehende Geld deutlich mehr wert, weil es plötzlich weniger Neues nachkommt. Und das ist genau bei Bitcoin, was alle 4 Jahre vorhersehbar passiert. Und das hat sich bis jetzt halt eben relativ schön daran gehalten. Und es gibt relativ wenig Grund, dass sich jetzt das jetzt nicht wieder dran haltet und dass sich das nächste Mal nicht wieder dran haltet, weil am Ende eben diese Inflation immer geringer wird.
Okay, verstehe.
Und dadurch entstehen diese 4 Jahreszyklen.
Ja, okay, also Mindesthaltedauerfrist für jeden Investor, sagst du definitiv 4 Jahre?
Ja, das muss der Time Horizon sein.
Okay. Jetzt haben wir bei den klassischen Geldanlagen, wie beispielsweise Aktien, Fonds, ETFs, Gold und so weiter, haben wir ja Gebühren. Gibt es im Kryptohandel denn auch, wenn ich über solche Plattformen Bitcoins kaufe, gibt es da auch so etwas wie Transaktionskosten? Und falls ja, worauf muss ich da achten?
Also du hast gewisse wenn eine Tauschgebühr, wenn du jetzt zum Beispiel von Euro in Bitcoin reingehst, mittlerweile ist es relativ standardisiert. Also das ist jetzt nicht das, klar, es gibt vielleicht marginale Unterschiede. Und wenn du jetzt jemand bist, der hier mit großen Summen oder ein Trader, würde ich mir solche Sachen anschauen. Aber ich sage jetzt mal, für 99% der Investoren, der Anleger, die was ja in vierstelligen, fünfstelligen Summen hier irgendwie einmal was kaufen, das ist so vernachlässigbar. Da würde ich wahrscheinlich nicht mal wirklich, also ich selbst achte da nicht drauf. Ich würde auch den meisten Leuten irgendwie jetzt nicht raten, sich deshalb irgendwie zu einer Börse oder nicht zu einer anderen Börse irgendwie gehen. Ich würde eher darauf achten, vertraust du der Börse? Findest du den Zugang einfach? Kannst du Englisch oder sprichst du nur Deutsch? Wenn du zum Beispiel nur Deutsch sprichst, dann kannst du zum Beispiel Coinbase oder Kraken nicht nutzen, weil die machen halt alles auf Englisch und so weiter. Also das würde ich mir da viel mehr anschauen. Das Halten von Kryptowährungen auf den Plattformen ist generell kostenlos. Da würde ich auch keine Gebühr dafür bezahlen. Wenn du die Kryptowährung selbst hältst, dann hast du auch keine Haltekosten. Du hast natürlich Kosten insofern, dass du dich um dieses Sicherheitssystem die Gedanken machen musst. Also wenn du zum Beispiel ein Bankschließfach verwendest, dann hast du halt deine 200 Euro Gebühr pro Jahr oder 100 Euro Gebühr pro Jahr. Wenn du einen Ledger verwendest, dann hast du die 80 Euro Anschaffungskosten. Also du hast halt eher solche Kosten, aber es gibt keine Haltekosten.
Okay. Jetzt mal Butter bei den Fischen. Wie viel Prozent meines verfügbaren Vermögens würdest du denn empfehlen, sollte man in Bitcoins investieren? Entschuldigung.
Das mathematische Optimum über die sogenannte Sharpe-Ratio sagt, dass es 6% sind. Das heißt, diese 6% haben sich über die letzten, ich glaube, berechnet werden kann das über die letzten 8 Jahre, hat sich gezeigt, dass das der optimale Wert zwischen Volatilität im Vergleich zur Rendite ist. Also das wären 6% von deinem liquiden Kapital. Ich glaube, dass zurzeit der Trend eher in eine höhere Richtung geht. Der Grund ist vor allem in dem Glaubenssatz, dass Inflation kommen könnte aufgrund von dem ganzen Gelddrucken und von der erhöhten Geldumlaufmenge. Mittlerweile glaube ich, dass dieser Trend, also das ist jetzt eher ein emotionaler Trend, der ist noch nicht mathematisch bestätigt, aber dass das eher so in die 10%, 15% zurzeit geht. Wer jetzt eher institutionell ist, wer jetzt eher Großinvestor ist, der wird wahrscheinlich eher an die Marktkapitalisierung gehen und sagen, wie groß ist die Kryptomarktkapitalisierung anhand von der gesamten Investmentmarktkapitalisierung? Und da kommst du eher auf so ein 0,5%, vielleicht 1% von deinem Kapital. Also, um das jetzt so ein bisschen zu sagen, ich würde auf der unteren Ebene, würde ich eher so ein 0,5% bis 1% sehen. Das Optimum wird wahrscheinlich 6% sein, das, was eh mathematisch bestätigt ist. Auf der höheren Seite wirst du dann wahrscheinlich so auf 10, 15, 20% gehen.
Okay. Welchen Sinn machen denn für dich sogenannte Stablecoins? Also lass uns mal erklären, erstmal, was sind Stablecoins und macht das überhaupt Sinn?
Also Stablecoins bedeutet, dass ich anstatt, also Bitcoin ist frei handelbar, der Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Stablecoins sind auch frei handelbar. Du hast aber die Preisschwankung von daher limitiert, weil du theoretisch ein Anrecht auf einen darunterliegenden Vermögenswert oder Sachwert hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen darunterliegenden 1-Dollar-Schein hast, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Coin auch einen Dollar wert ist. Weil sobald der zu billig wird, dann kauft ihn jemand, weil es ist ja 1 Dollar dagegen. Sobald der zu teuer ist, verkauft ihn jemand, weil er sagt, ey, ich kriege nur 1 Dollar, der ist aber 1 Dollar 2 Cent wert, warum sollte ich das haben? Das heißt, Stablecoins haben einen darunterliegenden Sachwert oder sind an das gedeckt. Gibt es unterschiedliche Mechanismen. Es gibt auch Stablecoins für Gold. Dann hast du zum Beispiel eine Unze Gold ist ein so ein Coin. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass dieser Coin den Goldpreis trackt, weil du hast ja dieses Anrecht auf diese Unze Gold. Theoretisch, und das ist meine Meinung, haben Stablecoins relativ wenig Daseinsberechtigung, weil sie eigentlich nicht wirklich ein Problem lösen. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, ich habe jetzt irgendwie einen digitalen Dollar auf der Blockchain, aber das ist genau das Gleiche, wie dass ich es am Bankkonto habe. Der einzige Grund, warum diese ganzen Sachen zurzeit eine Daseinsberechtigung haben, ist, weil der Regulator hinten nach ist. Der Regulator weiß nicht, wie er diese Stablecoins einschätzen soll, und sieht die deshalb heute noch nicht als E-Geld, als E-Money. Sobald der Regulator, und ich glaube, das wird weltweit in den nächsten 1 bis 2 Jahren passieren, hier nachzieht und dieses ganze Geld, diese ganze Stablecoins als E-Geld bezeichnet, in dem Moment fällt die gesamte Regulation, die sowieso heute schon auf Banken und auf E-Money-Institute drauf fällt, fällt auch sofort auf diese ganzen Coins drauf. Und ich glaube, dass dann ein Verschwinden, aber ein definitives Ausdünnen von vielen dieser Coins ist. Stablecoins sind komplett sinnlos zum Investieren. Also heute, also zum Beispiel der berühmteste Stablecoin ist, der nennt sich Tether. Und dieser eine US-Dollar Tether ist eben 1 US-Dollar wert. In ein Tether zu investieren, ist für mich komplett sinnlos. Der einzige Grund, warum das für dich Sinn machen könnte, ist, weil du sagst, ich möchte nicht unbedingt das Ganze jetzt in Euro haben oder in Dollar haben, warum auch immer, sondern du möchtest einfach in Dollar gehen, also du möchtest in einem Dollar-Äquivalent sein und aus dem Grund gehe ich jetzt in Tether. Aber in Tether selbst zu investieren, das ist komplett hirnfrei, denn es macht überhaupt keinen Sinn, du hast eher ein größeres Risiko, weil anstatt, dass du wirklich hier Dollar hast, hast du irgendwas, was einen Dollar repräsentiert und du hast plötzlich nochmal eine neue Mittelpartei. Stablecoins sind zurzeit mega populär. Ich verstehe es, weil du die Regulation umgehen kannst. Irgendwann wird das aber aufgeholt werden und dann wird das auch ausgedünnt.
Okay, das heißt, deine Empfehlung nach wie vor ist Bitcoin und Ethereum, beziehungsweise, du hast es vorhin ja schon mal so ein bisschen angesprochen, du hast ja dein eigenes Kryptosystem, das Cake. Erklär uns hierzu gerne mal, wie dieses System funktioniert und was man da renditetechnisch so real erwarten kann.
Genau, also ich bin in 2 Krypto-Projekten involviert. Das eine ist eine richtige Firma, die nennt sich Cake, die ist in Singapur hier registriert. Wir haben zehntausende Nutzer auf der ganzen Welt und die Idee dahinter ist, dass du mit deinen Kryptowährungen zu uns kommst, Bitcoin, Ether, wir bieten auch Tether an, für die, die was sagen, ich will jetzt nicht wirklich in Dollar gehen, sondern ich will diesen Dollar-Äquivalent, dann kannst du diese Kryptowährungen zu uns bringen. Wir poolen das zusammen, verleihen das an richtig große Institute, Tauschbörsen, große Fonds und so weiter, bekommen von denen einen Zins dafür, wir zwacken uns unseren Profit ab und geben dir dann diese Dividende und diesen Cashflow weiter. Extrem populär bei den Leuten, weil sie so einerseits sich gegen Inflation absichern, in der Hoffnung, dass wenn Inflation kommt, dass diese Preise raufgehen, aber sie kriegen auch jeden Tag, jede Woche, jedes Monat einen Cashflow auf ihre Kryptowährungen und ist natürlich mega populär. Wir sind da ja ziemlich stark, was das als Plattform angeht. Wir bieten extrem attraktive Renditen, wir sind mega transparent mit dem und ja, wir adden da halt die ganze Zeit neue Features, neue Coins und neue Fähigkeiten. Genau, das ist so das eine Projekt. Und das andere ist eine Foundation, das ist Non-For-Profit. Und da geht es eben, dass ich in einer Blockchain involviert bin. Da geht es um die DeFi-Chain. Und da wollen wir eben auf einer Blockchain dezentralen Tausch anbieten, dezentrales Verleihen von Sachen, dezentrale Tokenisierung, dezentrales Wetten. Das ist ja ziemlich futuristisch und ist alles noch in der Entwicklung. Das ist mega high risk. Also wenn du da dein Geld reinsteckst, dann denk dir das zweimal durch. Das sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich echt mittendrin hier statt nur dabei bin. Das ist einfach mega, mega, mega high risk, aber hat natürlich auch großes Potenzial.
Okay. Jetzt haben wir sehr stark über das Thema natürlich Kryptowährung gesprochen, wie funktioniert das ganze System und so weiter, aber ich bin mir sicher, dass natürlich noch viele, viele Fragen offen sind. Deswegen an der Stelle gerne mal, du hast Bücher zu dem Thema geschrieben, lass uns gerne mal kurz darüber sprechen, welche Bücher sollte ich vorher unbedingt gelesen haben? Du kannst auch gerne natürlich etwas über deine Bücher sagen, denn letztendlich haben wir ja verschiedene Themen, nämlich welche Kryptowährung, wie ist das Risiko, wie ist das steuerlich? Vielleicht hast du da mal für die Community nochmal ein paar Empfehlungen.
Also ich kann dir von den Kryptobüchern zwei Bücher empfehlen und ich finde das wahrscheinlich, wenn du dich mit dem Kryptothema beschäftigen willst, kann ich dir wirklich beide Bücher wärmstens empfehlen. Das erste ist nicht von mir, das nennt sich der Bitcoin Standard. Das Buch ist extrem gut, weil es Bitcoin von einer wirtschaftlichen Seite erklärt. Das heißt, hier wird wirklich Bitcoin auseinandergenommen. Was bedeutet es in der heutigen Wirtschaft, in dem heutigen System und so weiter. Der Bitcoin-Standard, fantastisch gutes Buch. Geht nicht so sehr in die wirklich technischen Sachen von Bitcoin jetzt hinein. Erwähnt die immer wieder, aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt da die, alle Details in dem jetzt drinnen bekommst. Mhm. Das zweite Buch, und da mache ich jetzt wirklich einen shameless Self-Plug, nennt sich Kryptowährungen einfach erklärt. Das ist mein eigenes Buch, das ist das Nummer 1 Buch im deutschsprachigen Raum, was Kryptowährungen angeht. Ist auch deutlich mehr verkauft als der Bitcoin-Standard. Ich finde aber, beide Bücher ergänzen sich hervorragend, weil ich in meinem Buch die wirtschaftliche Seite in einem Kapitel kurz anreiße und dann hauptsächlich erkläre, wie kaufst du Bitcoin, wie funktioniert das Ganze, was sind, wie funktioniert das technisch, welche anderen Coins gibt es und so weiter und so fort. Und wie haltest du die, wie speicherst du die? Genau, und der, für mich eine super gute Ergänzung, die beiden. Also einmal der Bitcoin-Standard und einmal Kryptowährung einfach erklärt. Ich glaube, wenn du die zwei Bücher gelesen hast, solltest du, also wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen als der Großteil, wahrscheinlich sogar aller Leute, die Bitcoin halten, weil ja, die wenigsten Leute diese Bücher lesen, die meisten Leute kaufen einfach nur Bitcoin und hoffen dann aufs Beste. Okay. Wenn du darüber hinaus willst, es gibt natürlich dann einige Bücher zu dem Thema, welche andere Blockchain-Applikationen gibt es. Da habe ich in meinem Buch geschrieben, das nennt sich Blockchain 2.0, mehr als Bitcoin. Und da gehe ich auf die 100 innovativsten Blockchain-Applikationen ein, die eben nicht Kryptowährungen sind. Das würde ich dir dann empfehlen, wenn du sagst, okay, Kryptowährungen, gut und recht, aber ich glaube eher, dass Blockchain für andere Sachen verwendet wird, eher in der Logistik, eher bei Banken, eher für Anwaltskanzleien, eher vielleicht für große transparente Systeme, eher für Datenspeicher von anderen Sachen, dann würde ich das Buch mir kaufen. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich will nur in Kryptowährungen investieren, dann wird Blockchain 2.0 wird dich fadisieren, denn das ist überhaupt nicht dein Thema dann.
Okay, super. Vielen Dank. Ich habe zum Schluss jetzt noch ein paar Fragen von meiner Community extra aufgeschrieben. Die eine oder andere hatten wir wahrscheinlich schon mal beantwortet, aber vielleicht kann man es noch mal ein bisschen kompakter hier raushauen. Erste Frage ist, ich kenne mich mit Krypto überhaupt nicht aus. Was muss ein Einsteiger wissen und wie sicher sind diese Währungen?
Kauf dir Bitcoin, geh zu einer guten Tauschbörse und mach dir nicht sofort den Stress, dass du jetzt deine Bitcoins von dieser Tauschbörse runterziehen musst. Auch wenn du die da drauf lässt, in den meisten Fällen wird es kein Problem sein. Okay. Kauf Bitcoin, schau, dass du da reinkommst, nimm einen Prozentsatz von deinem Kapital und geh dort rein. Mhm.
Nächste Frage. Wird der Bitcoin einen Wert von 100.000 Euro deiner Meinung nach übertreffen? Und wenn ja, warum?
Also ich bin jemand, der sehr strikt Preis und Wert unterscheidet. Ich könnte mir vorstellen, dass heute der Wert von Bitcoin schon über 100.000 Euro ist. Die Frage wird sein, ist die Preisfindung gut genug, dass der Preis auch über 100.000 Euro aufgeht? Ich könnte mir das vorstellen. Warum? Aufgrund von Angebot und Nachfrage. es gibt einfach nur extrem wenige Bitcoins. Es gibt zurzeit knapp ein bisschen mehr als 18,5 Millionen. Also das ist jetzt, das klingt jetzt viel, aber das ist relativ wenig, wenn du dir überlegst, es gibt auf der ganzen Welt über 100.000 High Net Worth Individuals. Das sind Leute, die zweistellige Millionen haben. Das heißt, es gibt schon mal ganz, ganz, ganz wenige Leute, die nicht mehr signifikante Mengen von ihrem Kapital in Bitcoin hineinbringen können. Und das sind alles Leute, die sonst in Aktien, Immobilien, die sind in allem drin, aber nicht in Bitcoin. Und wenn die nur ein bisschen in Bitcoin investieren anfangen, nur ein bisschen, dann ist praktisch die ganze Bitcoin-Menge relativ schnell aufgebraucht. Mhm. Angebot und Nachfrage, die Nachfrage steigt exponentiell an. Auch der Preis könnte dadurch exponentiell ansteigen. Mhm. Wie gesagt, ich bin ein großer Bitcoin-Fan. Ich glaube, dass Bitcoin Preise in den nächsten 5 bis 10 Jahren bekommen wird, von denen die meisten Leute heute denken, das ist Wahnsinn. Ich habe bei mir auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich 92.000 Abonnenten, habe ich ein Video, warum Bitcoin 300.000 Euro erreichen könnte. Und ich gehe das so rational und mathematisch an, wie nur möglich. Und ja, wenn du dir die Kommentare darunter anschaust, wirst du relativ schnell merken, klar, das ist ambitioniert, ist alles möglich, aber es ist wirklich möglich.
Dann kam eine Frage zum Thema, wird es eine staatliche Kryptowährung geben, deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall. Man nennt diese CBDCs, Central Backed Digital Currencies. Mhm. Der Grund ist einerseits Überwachung vom Staat an die Menschen. Das kommt leider unweigerlich. Andererseits, weil du andere Schnittstellen für Fintech-Unternehmen hast, mhm, als wie diese ganzen Dinosaurier-Schnittstellen. Mhm. Es kommt auf jeden Fall.
Okay,
wir sind mittendrin schon nur dabei.
Okay. Anschlussfrage von meiner Seite. Glaubst du an der Stelle auch definitiv an das Thema Bargeldabschaffung?
Ja, ich glaube nicht, dass es als Bargeldverbot kommt, sondern die Incentives und die Vorteile und die Rewards, dass du kein Bargeld mehr verwendest, wird einfach immer stärker und stärker und stärker. Und ja, irgendwann schafft man es auch, den letzten das Bargeld auszutreiben. Der Punkt, den man vielleicht hier anschließen muss, ich selbst zum Beispiel bin auch kein Fan von Bargeld, aber ich bin ein Fan von Privatsphäre. Und Kryptowährungen, richtig designed, nicht so wie sie der Staat designt, aber wie sie richtig designt sind, können extreme, perfekte Privatsphäre bieten. Und da vielleicht ein spannendes Projekt, das nennt sich Monero, ist ein super, super spannendes Projekt, das ich auch selbst halte und auch selber unterstütze. Wichtig, das ist natürlich ein sehr kleines, sehr riskantes Projekt. Aber das könnte man sich anschauen, wenn man vor allem Privatsphäre schätzt. Und das hätte genau die gleiche Privatsphäre wie Bargeld.
Sehr cool. Kommen wir zur Schlussfrage, nämlich deine persönliche Message an meine Community, wenn es um das Thema Krypto-Investments geht.
Es gibt nicht den richtigen Betrag, den du in Kryptowährungen investierst. Es gibt nur den einen falschen und der lautet null. Also mach den Fehler nicht.
Sehr cool. Sehr cooles Schlussstatement. Lieber Julian, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview. Also ich sehe schon an der Sendezeit, dass es eben ja eines der längsten Interviews war. Dass
ich, jemals ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert.
Super spannend, super spannend. Wenn die Leute mehr über dich erfahren wollen, eine Sache habe ich in Erinnerung gerade. Du hattest letztes Jahr, glaube ich, sogar eine Art Roadshow in Deutschland gemacht. Ist sowas nächstes Jahr nochmal geplant?
Ja, genau. Das nennt sich diese Crypto-Fit-Tour. Die machen wir immer durch den ganzen Dachraum. Sollte irgendwann mal ein Post-Covid sein, dann ja. Sonst, wie gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, youtube.com/julianhost. Da mache ich ein paar Mal die Woche Videos. Wenn du Podcast eher magst, ich habe die Crypto-Show. Das ist auch der Nummer 1 Podcast im deutschsprachigen Raum. Mhm. Da kriegst du genug Infos. Sonst auf julianhost.com findest du alle Social-Media-Kanäle. Ich bin sonst überall mit Julian Hosp.
Instagram, mich. Facebook, überall am Start.
Ja, ja.
Sehr cool.
Genau.
Ja, liebe Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit und natürlich deinen Content. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich, wenn wir auch zukünftig gerne in Kontakt bleiben. In diesem Sinne, viele Grüße nach Singapur und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Patrick, auch von meiner Seite. Diese Mission bei mir, Leute kryptofit zu machen, fit für diese Welt, braucht natürlich auch immer Leute, die mithelfen. Und da riesengroßes Danke auch an dich und natürlich deine Community und freue mich da natürlich voll drauf.
Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Good morning. This is your wake-up call.
Das war er, der zweite Teil meines persönlichen Interviews mit dem Krypto-Experten Dr. Julian Hosp. Und ich bin der Überzeugung, dass da sehr, sehr guter, sehr, sehr nützlicher Content für dich in Bezug auf das Thema Bitcoin und Co. mit dabei gewesen ist. Und meine Empfehlung ist, schau gerne mal bei Julian auf Instagram und YouTube vorbei. Hol dir vielleicht sogar sein Buch und wer weiß, im nächsten Jahr ist er vielleicht hier in Deutschland wieder auf Roadshow. Beschäftige dich auf jeden Fall mit dem Thema Crypto Investments und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit am Start bist. Also, pass gut auf dich auf, bleib gesund, wir hören uns, mach's gut, bis bald. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.